Ability to go.
Tiere haben Gefühle, klar. Aber auch Rechte? Jein. Tierrechtsspezialisten kritisieren, dass selbst mutwilliges Töten von Tieren in vielen Ländern strafrechtlich nur eine Sachbeschädigung darstellt. In unserer heutigen Podcast-Ausgabe reden wir deshalb über Tierrechte, was aber letztendlich auch eine Frage nach der Empathiefähigkeit des Menschen ist. Unser Umgang mit Tieren ist widersprüchlich und ethisch uneinheitlich. Während Hunde und Katzen oft als geliebte Haustiere betrachtet werden, erleben Nutztiere wie Schweine oder Kühe eine massenindustrielle Ausbeutung für unsere Nahrungsmittelproduktion. Diese Diskrepanz zwischen sentimentalen Gefühlen und rücksichtsloser Instrumentalisierung erregt viele Tierschützer. Der Philosoph Bernd Ladwig argumentiert, dass es kaum moralisch vertretbar ist, dass Millionen von Tieren für unsere Zwecke leiden und sterben. Er plädiert dafür, die Interessen der Tiere zu respektieren und dabei den Menschenrechten als Vorbild zu folgen. Ohne die vielen offenen, aber auch verdeckten Beiträge von Tieren ist unsere heutige Lebensweise nicht zu denken. Als Menschen haben wir das Privileg der Selbstbestimmung und moralischen Verantwortung. Beinhaltet das auch die Pflicht, die Bedürfnisse der Tiere zu berücksichtigen und angemessene Lebensbedingungen für sie zu schaffen? Ja, sagen einige Tierschützer. Denn als Teil unserer Gesellschaft haben auch Tiere ein legitimes Recht, dass ihre Grundbedürfnisse artikuliert und respektiert werden müssen. Anderen wiederum geht dies zu weit. Kommt Bewegung in die Diskussion? Immerhin hat die OECD in einem historischen Schritt Tierschutz in die Leitsätze für globale Unternehmen aufgenommen. Diese Leitsätze, die als globaler Maßstab für ethische Geschäftspraktiken gelten, könnten weitreichend positive Auswirkungen auf die Tiere in den 38 Mitgliedsländern der OECD haben, die zusammen etwa 3/4 des Welthandels abwickeln. Reicht das oder müssen konkrete Gesetze her? Hör rein in unseren Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von Sustainability to Go. Heute geht es um das Thema Tierrechte. Ja, wir geben Milliarden für unsere Haustiere aus jedes Jahr. Im Supermarkt werben sie mit Tierwohl. Aber wie ernst nehmen wir eigentlich tatsächlich die Rechte von Tieren? Deshalb freue ich mich sehr, dass wir darüber heute mit zwei Juristen sprechen können und begrüße ganz herzlich Daniela Müller und Nils Michael Becker. Hallo.
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 Ich würde gerne zunächst einmal so ein bisschen eine definitorische Frage an Sie beide stellen, wenn das erlaubt ist. Das Tierschutzgesetz gewährt Tieren Schutz, aber keine Rechte. Also ein Kollege von Ihnen, der Tierrechtsspezialist Peter Kunz aus der Schweiz, sagte in einem Interview, dass das Töten eines Tieres derzeit rechtlich wie eine Sachbeschädigung behandelt wird. Also es ist quasi, als ob man eine Vase kaputt macht. Das klingt erschreckend. Wie kommt es dazu und was müsste sich eigentlich dann aus Ihrer Sicht ändern, um wirklich Tieren auch Rechte zuzuordnen?
Ja, ich weiß gar nicht, wer starten soll. Ich fange gerade vielleicht einmal an. Also ganz so ist es nicht. Und wenn wir über die Tierrechte sprechen, dann meine ich, oder ist es wohl richtig, nicht beim Tierschutzgesetz anzufangen, sondern wir haben es ja schon ein bisschen höher angesiedelt. Wir haben seit 2002 im Artikel 20a Tierschutz als Verfassungsziel verbrieft. Und der Blick auf das Tier, sowohl im Grundgesetz als dann auch eben getragen im Tierschutzgesetz, ist getragen von dem ethischen Tierschutzbegriff. Also wir erkennen das Tier sozusagen als Mitgeschöpf an und stellen es insoweit unter den Schutz des Menschen, das stimmt schon, aber gehen auch davon aus, dass es um seiner selbst willen zu schützen ist. Also das ist schon mal ein anderer Blick, als zu sagen, die Rechtsordnung betrachtet das Tier nur als Sache. Das ist so vereinfacht einfach nicht richtig. Es gibt schon Teile der Rechtsordnung, wenn wir zum Beispiel zivilrechtlich ans Kaufrecht denken, da werden Tiere analog der Sache behandelt, obwohl auch da klargestellt ist, das Tier genießt seinen eigenen Schutz. Und dieses Zitat von Ihnen, aber ich kann auch genauso wie der Kollege fortführen, dass wir strafrechtlich das Tier nicht hinreichend schützen. Das ist einfach so nicht richtig. Das muss man leider in der Deutlichkeit sagen. Wir haben sowohl im deutschen Recht einen Straftatbestand, das ist der Paragraph 17 Tierschutzgesetz, der verbietet, ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund zu töten. Und eine Entsprechung hat auch das Schweizer Recht im Artikel 26. Also so pauschaliert zu sagen, das Strafrecht schützt das Tier nicht, das ist an der Stelle nicht richtig.
Also ich glaube, da ist er aber auch in dem kurzen Zitat, das Sie hier eben gemacht haben, da wäre er jetzt auch missverstanden. Also das schreibt er auch in seiner Veröffentlichung. Er hat ja ein Fundamentalwerk, also so ein erstes großes Werk vor kurzem veröffentlicht mit dem gesamten Recht zum Tier in der Schweiz. Da stellt er das auch klar. Ihm geht es darum, dass in bestimmten Zusammenhängen natürlich analog Sachenrecht angewendet wird. Und das ist in Deutschland in der Tat nicht anders. Das bietet sich, würde ich sagen, von der Rechtsetzung her auch an. Aber natürlich sieht er auch, dass auch in der Schweiz Tiere durch Strafrecht zum Beispiel geschützt sind. Ja, also worauf er hinweisen will, ist, dass es dann im Zweifel manchmal so eine Konkurrenz gibt, wenn jemand ein Tier tötet, ohne dazu befugt zu sein, dann kann er wegen Sachbeschädigung bestraft werden, aber in Konkurrenz auch wegen Tierschutzdelikten, wegen Tierrechtsdelikten. Ich denke, er will da so ein bisschen eher auf das Thema hindeuten und sagen, grundsätzlich haben wir aber schon die Situation, dass unsere Gesellschaften, und das dürfte eigentlich für Gesellschaften in der ganzen Welt gelten, überwiegend sich dafür entschieden haben, Tieren nicht die gleichen Rechte und die menschengleiche Rechte zuzugestehen, obwohl Menschen ja biologisch auch Tiere sind und wir also uns entschieden haben, ganz generell sozusagen eine Rangordnung einzuführen und zu sagen, erst kommen wir, dann kommen die. Ja, das ist der Grundsatz, mit dem auch alles in rechtliche Umsetzung geht, und davon lebt natürlich auch das Recht in Deutschland beispielsweise, oder man müsste jetzt vielleicht vernünftigerweise eher sagen, auch in der Europäischen Union. Denn ganz viel, womit wir im Alltag zu tun haben an rechtlichen Grundlagen, ist ja europäisches Recht inzwischen. Das hat nicht immer nur im Blick, das Tier zu schützen. Auch da gibt es einzelne Regeln oder viele Regeln, die sich konkret auf den Schutz von Tieren konzentrieren. Wenn wir also zum Beispiel an Tiertransporte denken und solche Sachen. In vielen Fällen schützt es aber auch den Menschen, da wo es also zum Beispiel um Tierseuchenrechte geht oder wo es um die Frage von Medikation geht, also Verabreichung von Antibiotika zum Beispiel, ja, hat in vorderster Linie natürlich eigentlich den Sinn, Menschen zu schützen, und findet deswegen Regeln für den Umgang mit Tieren. Ja, dass ich eben Antibiotika nicht ohne weiteres bei Tieren einsetzen darf, und dahinter steckt die Idee, wir wollen sie möglicherweise essen oder wir wollen verhindern, dass durch Tiere Antibiotikaresistenzen in die Umwelt getragen werden. Ja, und von daher ist dieses kurze Zitat nach dem Motto, wir behandeln Tiere wie Sachen, wie Daniela Müller das gerade richtig gesagt hat, stimmt so nicht. Er hat das aber vermutlich auch nicht so gemeint, sondern er wollte diesen Aspekt herausarbeiten. Ja, die Grundsatzentscheidung in den oder in praktisch allen Gesellschaften ist schon die, dass man den Menschen als etwas anderes als ein Tier versteht und sich deswegen eine auch dann später in Form von Gesetzen herausbildende Rangordnung herausnimmt, zu sagen, wir bestimmen, wie das hier läuft.
Frau Müller, ich greife den Gedanken von Herrn Becker mal auf. Er sagte, ja, wir haben eigentlich fast überall auf der Welt eine Regel, dass wir sozusagen Tieren nicht mit Menschen gleichsetzen und da eine juristische Unterscheidung treffen. Viele Leute würden jetzt sagen bei ihrem Haustier, nee, das ist aber für mich auf einer Ebene. Liegt das vielleicht daran, dass wir sozusagen da zwischen Haustieren, Wildtieren und Nutztieren da einfach auch so eine Regel einführen sollten, um halt auch eine Legitimierung zu haben, um Nutztiere eben als eben solche zu benutzen?
Ja, solche Regelungen haben wir ja quasi schon. Das scheint mir eines der größeren Probleme, wenn wir tatsächlich auf die Rechte der Tiere auch in unserem Staat schauen. Dann haben wir, der Kollege hat es angedeutet oder ausgeführt, ein recht gutes Rechtssystem, würde ich fast sagen. Also wenn man das bewertet, haben wir jedenfalls relativ fortgeschrittene Schutzvorschriften auch für die Tiere. Wenn wir dann allerdings anschauen, wie wird das tatsächlich umgesetzt in Rechtspraxis und Vollzug, dann stellen wir ein großes Vollzugsproblem fest. Also es hat einmal damit zu tun, dass die Behörden nicht gut genug ausgestattet sind. Aber wir haben natürlich auch, und das steht im Hintergrund, was sich aber gerade auch so ein bisschen wandelt, ein verschiedenes Bewusstsein in der Bevölkerung für die Arten von Tieren. Also während die tierethischen Ansätze ja eigentlich versuchen, also wenn man so artübergreifende Tierrechte legitimieren will, dann wird immer Kant hat mal von Vernunft gesprochen, dann von Empfindsamkeit oder eben dem Recht am eigenen Wesen. Aber was Gesellschaft und Mensch macht, ist eigentlich und auch in der Moral ja sehr typisch, die gehen nach Nähe. So. Und mein Hund ist mir viel näher als die Kuh. Und ich will die Kuh vielleicht gar nicht kennenlernen, wenn sie heute Abend mein Kotelett ist. So. Und ich glaube, auch dazu kommt, da kommt es dann eben dazu, dass wir da verschiedentlich umgehen, ohne dass das im Grunde in der Kreatur Tier oder aber auch nur in unserer Rechtsordnung gerechtfertigt ist. Aber ja, das müssen wir feststellen, mit zunehmender Tendenz, dass wir Heimtieren einen Status einräumen, den wir den klassischen Nutztieren nicht einräumen. Das ist ein Problem.
Herr Becker, Sie betreiben ja unter anderem auch eine sozusagen Tierrechtsakademie, in der Sie, wir sprachen gerade darum, es ist häufig auch eine Anwendungsfrage oder eine Durchsetzungsfrage, in der Sie beispielsweise Veterinärämter schulen oder informieren und auch Tierhalter. Welche Erfahrungen machen Sie da? Auf was für eine Art von Rechtsbild stoßen Sie da häufig?
Also zum einen muss ich der Fairness halber sagen, die Tierrechtsakademie betreibt vor allem die Kollegin Müller. Ich bin da spät hinzugestoßen, sie hat mich da freundlich eingeladen. Das, worauf wir da stoßen, ist natürlich vor allem, sag ich mal, die amtliche Praxis, die wir aber auch so aus unseren Kanzleien heraus regelmäßig sehen, wie generell Menschen mit Tieren umgehen. Das ist ganz häufig der Haustierbereich, haben wir ja gerade schon ein bisschen besprochen, aber auch natürlich der Nutztierbereich. Das ist insofern ein generell wachsendes Problem, als wir einfach sehr, sehr viele Tiere in privater Haltung haben in Deutschland. Also ich sage jetzt mal für den klassischen Haustierbereich, Hunde, Katzen, ne, Kleinsäuger, Ziervögel, das, was man so wirklich als Kern, als Haustiere sieht, sind das irgendwie um die 34 Millionen Tiere in Deutschland. Also in jedem zweiten Haushalt haben sie irgendeine Art von Haustier. Ja, in der Schweiz übrigens ähnlich, wenn auch mit viel, viel kleineren Zahlen, weil die Schweiz natürlich viel kleiner ist. So, also das heißt, sie stoßen eigentlich in jedem zweiten Haushalt auf rechtliche Fragen der Tierhaltung natürlich und damit verbunden auch auf die Notwendigkeit einer amtlichen Kontrolle. Die ist hierzulande, ähnlich aber wie, sag ich mal, auch im europäischen Recht, zweigeteilt. Es gibt also einen Bereich, in dem Behörden standardmäßig kontrollieren oder kontrollieren sollen, sagen wir mal vorsichtig. Ja, sie sollen also regelmäßig bestimmte Arten von Haltung überprüfen. Das sind natürlich insbesondere die zum Beispiel fleischproduzierenden Betriebe oder gewerbliche Haltungen, ne, aber auch Pferdehaltungen. Da würde es also Private auch erreichen. Und dann gibt es den ganzen großen Bereich, wo nach Anlass kontrolliert wird. Also wenn Anzeigen vorliegen, klassische Tierschutzanzeigen, hier hält jemand seinen Hund nicht ordentlich, hier wird ein Tier geschlagen, hier werden Pferde nicht gefüttert. Ja, also der Bereich, wo die Behörde eingreift, wenn konkrete Hinweise auf eine Misslage vorliegen. Und da bekommen wir in der Tierrechtsakademie natürlich auch durch das Feedback der Behördenvertreter, mit denen wir da sprechen, einen großen Eindruck davon, wie groß dieses Problem ist. Also das ist Alltagsproblem, dass es da Defizite gibt und da sieht man sehr verstörende Dinge immer wieder. Und so wie die Kollegin das im Augenblick auch schon gesagt hat, ganz viele Dinge, wo das Verhalten widersprüchlich ist, Menschen, die sagen, ich liebe meine Tiere und sie gleichzeitig quälen und sie gleichzeitig vernachlässigen, auch nicht immer nur aus Gründen, die zum Beispiel jetzt finanziell bedingt sind. Ja, wir haben das in Corona, war das ein recht starker Effekt, dass da Tiere angeschafft worden sind, man müsste sagen, ohne Sinn und Verstand und ganz viel auch in Umgebungen, wo sie nicht ordentlich gehalten werden können. Wir haben den ganzen Bereich der Wildtierhaltung, also wo Exoten gehalten werden in Wohnzimmern und in Gärten und in Kellern und es wirklich ein Riesendrama ist auch für Behörden, das alles auseinander zu sortieren. Was gerne übersehen wird, ist auch der ganze Bereich von Tieren, die nicht einfach nur so kuschelig sind. Ja, also alles, was jetzt Insekten angeht, was Spinnen angeht. Da haben wir ja auch Bereiche von Gifttierhaltung, Schlangen, wenn wir daran mal denken, Skorpione. Also das alles in den Griff zu kriegen, auch gesetzgeberisch in den Griff zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Und dann kommt das Problem, das die Kollegin gerade angesprochen hat, dass das ja alles auch noch vollzogen werden muss und durchgesetzt werden muss. Und sie bei den Tierhaltern ganz häufig natürlich nicht diesen Wissensstand haben zum einen, also denen ist in ganz vielen Fällen gar nicht bekannt, was sie dürfen oder nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel so als nur ein willkürlich herausgegriffenes Beispiel. Wir haben seit 2-3 Jahren das neue Tierarzneimittelgesetz, das auch privaten Haltern verbietet, dass sie Medikamente, die nicht explizit für Tiere zugelassen sind, an ihre eigenen Haustiere geben. Ja, also die klassischen Hausmittelchen, wie man so sagt. Ja, das wurde früher so gemacht. Da habe ich eine Salbe, die hilft bei mir immer ganz gut. Wenn ich mich irgendwo verletzt habe, dann schmiere ich die auch auf mein Tier, wenn sich das irgendwie verletzt hat. Sowas ist strafbar nach europäischem und deutschem Recht. Ganz vielen Leuten nicht bekannt und häufig auch schwer zu vermitteln, dass es so ist. Und da kommen sie genau in solche widerstreitende Dinge dann rein, dass die Leute sagen, es ist doch mein Tier, da darf ich doch wohl bestimmen, was ich mache, da darf ich doch wohl tun. Und andererseits einen Gesetzgeber haben, der sagt, nee, das darfst du eben nicht. Aus Tierwohlgründen, vielleicht auch aus Gründen, die dann wieder in langer Sicht menschliche Gesundheit befassen. Aber das alles zu vermitteln und durchzusetzen, ist eine ernsthaft belastende Aufgabe. Also das sehen wir auch an der Arbeitsbelastung der Veterinärämter, die nicht einfach nur eine Arbeitsbelastung ist im Sinne von Abarbeiten, sondern das ist auch eine psychische Belastung, sich das jeden Tag angucken zu müssen.
Auf Vollzug und Durchsetzung würde ich gleich kommen, aber lassen Sie sich noch mal ganz kurz einen Gedanken aufgreifen, Herr Becker, den Sie gerade erwähnten, natürlich völlig zu Recht. Wenn wir uns die Vielfalt der Tiere angucken, gibt es ja von bis, ne, von den Arten, von Insekten, Vögeln, Säugetieren etc. pp. bis hin nochmal. Und da gibt es natürlich welche, die mögen wir, andere, die mögen wir traditionell nicht. Jetzt gibt es ja, habe ich gelesen, aber auch da dürfen Sie sich korrigieren, in Argentinien hat ein Gericht sozusagen jetzt Orang-Utans gewisse Freiheitsrechte dann zuerkannt. Könnte so eine Art von abgestufter Rechtsprechung für Tiere, macht das Sinn? Also, dass wir so manchen Tieren, die uns dann vielleicht eher ans Herz gewachsen sind, mehr Rechte zugeben als anderen? Ist das ein praktikabler Weg oder führt er in die falsche Richtung? Vielleicht Sie, Herr Becker, zuerst und dann Frau Müller den Stab über.
Also, ich habe den Eindruck, dass das häufig nicht ganz bis zu Ende durchgedacht wird. Das Problem beginnt ja da schon, dass wenn man sagt, wir wollen bestimmten Tieren mehr Rechte zuzugestehen, das ist ja schon so ein paternalistischer Gedanke. Ja, wir setzen das Recht und wir entscheiden, welche Rechte Tieren zugestehen. Also, wenn man da vorne anfangen will und der Auffassung wäre, Tiere hätten aus sich heraus eigene Rechte, dann könnte man ja schon nicht einfach gehen und sagen, wir bestimmen aber, welche das sind. Das ist ja schon ein Widerspruch an sich. Also das wird in den meisten Gesellschaften so in der Form auch gar nicht funktionieren und sicherlich auch gar nicht konsensfähig sein, würde ich sagen. Und man landet ja immer wieder an der Diskussion, ist mir das Hemd näher als die Hose? Ja, also dieselben Menschen, die hier, sagen wir mal, uns Wildtiere zur Aufzucht bringen und sagen, die darf man doch jetzt nicht sterben lassen oder die darf man jetzt nicht töten, nur weil es ein Fuchs ist und der Jäger hätte es gerne abgeschossen. Ja, das sind dieselben Menschen, die, wenn sie ein Wespennest an der Fassade haben, dann sagen, das will ich sofort weghaben und das muss beseitigt werden und ich sehe kein Lebensrecht, weil die könnten mich stechen. Also diese Widersprüchlichkeit, die wird man, glaube ich, auch nicht ganz auflösen können. Wir haben de facto im Recht, auch im deutschen Recht, machen wir Unterschiede für bestimmte Tiere. Wir haben also andere Rechtsetzungen für Heimtiere als für Nutztiere in vielen Fällen. Und wir trotzdem haben wir, das hat die Kollegin vorhin ja schon angedeutet, haben wir ja eine Vorstellung davon, dass Tiere nicht in der Welt sind, um unseren menschlichen Interessen zu entsprechen, dass das nicht einfach nur so ist, sondern dass sie ein moralisches Anrecht haben auf Wohlergehen und auf Würde und auf ordentlichen Umgang mit ihnen und dass sich das auch niederschlägt. Zum einen in Deutschland, in diesem Staatsziel Tierschutz, in Artikel 20a Grundgesetz, der sagt, das ist eine staatliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das auch durchgesetzt wird, weil im Zweifelsfall der einzelne Bürger das nicht ausreichend sieht. Ja, und mit der Differenzierung, denke ich, ist es dann so eine Sache. Die Schweiz hat jetzt, glaube ich, gerade den Begriff Familientier noch eingeführt, um da tatsächlich nochmal weiter differenzieren zu können in bestimmten rechtlichen Zusammenhängen. Aber diese Diskussion jetzt für jede Tierart führen zu wollen, wird schwierig. Also in Deutschland stellt sie sich nicht, weil wir keine Menschenaffen haben. In Deutschland jedenfalls nicht in frei lebender Natur. Ne? Das, da sieht man aber auch, dass das möglicherweise tatsächlich auch eine regionale Frage sein könnte. Ich muss ja mit den Tieren, mit denen ich lebe, in einem Lebensraum mich befinde, muss ich ja umgehen. Also bei uns wäre es die Wolfsdebatte vielleicht jetzt gerade. Und man sieht, wie wahnsinnig schwierig die ist. Ja, oder der Goldschakal auf Sylt aktuell jetzt. Mal unabhängig davon, ob das alles stimmt, was berichtet wird. Aber da sieht man, wie schnell diese Debatte dann kippt und man dann sagt, der will auch Platz haben zum Leben, sei es der Wolf. Aber bitteschön nicht bei uns. Und das kriegen sie außerhalb von Tierrecht auf jedes andere beliebige Thema ja auch übertragen. Gucken Sie nur um, wenn wir, weiß ich nicht, einen Lagerplatz für Atomabfälle suchen. Ja, selbes Prinzip. Ja, brauchen wir, sollen wir haben, aber nicht bei mir vor der Tür.
Frau Müller, Sie sprachen vorhin darüber, dass es gibt Regeln, es gibt Gesetze. Jetzt habe ich sozusagen als außenstehender Laie immer das Gefühl, wenn ich so die Medien mehr angucke, sind die immer voll mit Beispielen, wo irgendwelche Leute eben selbige überschreiten, die Gesetze, und es halt zu irgendwelchen Tierquälereien oder was auch immer kommt, und irgendwie hat das nie so richtig Konsequenzen gefühlt, nicht? Oder die Urteile sind sehr wirken auf den ersten Blick erstmal lasch. Ist das so und woran liegt das? Ich meine, Ihr Kollege sprach vorhin ja auch davon, dass es manchmal so Diskussionen gibt, Tierrechte, Sachrechte und solche Sachen. Sind das so Hindernisse?
Ja, die Frage kann man, glaube ich, vielfältig beantworten. Also erstmal, glaube ich, wenn Sie jetzt tatsächlich klassische Tierquälerei ansprechen und dem, was da so durch die Presse geht, ach, die Behörde hat wieder nichts getan, so ist das ja manchmal, oder jemand schlägt sein Tier zu Tode und dafür gibt es nur eine Geldstrafe, sind unsere Tiere nichts wert. Da, glaube ich, kann man das nur gut nachvollziehen, wenn man so ein bisschen so einen systematischen Blick auf unsere Rechtsordnung sich erlaubt an dieser Stelle. Und wir haben tatsächlich, ich sagte es eingangs, eine Strafnorm, eine echte Strafnorm, das ist der Paragraph 17 Tierschutzgesetz, der stellt eben unter Strafe, genauso wie unter Strafe steht, eine Bank auszurauben, Wirbeltiere ohne vernünftigen Grund zu töten, ihnen Schmerzen, Leiden und Schäden auszusetzen. So. Und wenn jemand dagegen verstößt und tatsächlich angeklagt wird, dann kommt es zu einem Urteil. Jetzt erleben wir in der Presse sehr häufig, dass uns diese Urteile nicht hart genug vorkommen. Ne? Dass man sagt, Mensch, das ist nur eine Geldstrafe zum Beispiel. Aber man muss natürlich sagen, dass man diese Strafrechtsnorm einsortieren muss in unser gesamtes Strafrechtssystem und sie damit auch im Verhältnis setzen muss, Rechtsverletzung am Tier, im Verhältnis zur Rechtsverletzung am Menschen, im Verhältnis zum Bankraub, zur Körperverletzung und all dem. Und wenn wir diese Strafnorm, der Paragraph 17 sieht vor, eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder eine Geldstrafe, also das ist so der Strafrahmen, in dem wir uns bewegen. Und wenn man das ins Verhältnis setzt zu den anderen Strafnormen, dann möchte ich jetzt ganz platt sagen, passt das schon. Das ist jetzt nicht vollkommen außer Verhältnis, sondern da erleben wir Presse eben, weil das auch, weil uns der Hund so nahe ist. Und wenn den jemand tritt und prügelt, dann wollen wir nicht hinnehmen, dass der quasi nur mit einer Geldstrafe belohnt wird. Und so kommt es dann zu einer Aufregung an Stellen, wo sie vielleicht nicht immer angezeigt ist. Was aber nicht heißen soll, dass ich davon ausgehe, dass wir einen idealen Strafrechtsschutz für Tiere in unserem Land haben. Also wir hatten ja unter der alten Regierung den Versuch, das Tierschutzgesetz zu reformieren. Das hatten wir nun eigentlich erwartet für das Jahr 2025. Das scheint jetzt so nicht zu kommen. Aber einer dieser Bestandteile war, den Strafrechtsrahmen zum Beispiel auszuweiten und zu sagen, wo ich wirklich auch ein Problem sehe, ist, wir haben keine Versuchsstrafbarkeit. Und das neue Tierschutzgesetz, wie es da mal angekündigt war, noch im Referentenentwurf, hatte jetzt zum Beispiel vorgesehen, dass der Strafrahmen von 3 auf 5 Jahre ausgeweitet wird, wenn man denn tierschutzrelevante Fälle hat, die gewerbsmäßig betrieben werden. Also wenn wir da zum Beispiel an das Leid in der Massentierhaltung denken, ne, so, dass das einfach auch eine Entsprechung findet wie im anderen Strafrecht. Also da kann man viel tun. Aber ich bleibe dabei zu sagen, unser Rechtssystem hat auch schon was da. Ne? Und damit kommen wir dann zu dem, was der Kollege Becker schon sagte und ich auch eingangs. wir haben häufig ein Vollzugsproblem. Wir lesen dann in der Presse, ich habe dem Veterinäramt 13 Mal Bescheid gesagt und keiner ist gekommen und der arme Schäferhund an der Kette ist gestorben. Wenn ich das jetzt so flapsig erzähle, soll das nicht heißen, als hätte ich nicht hinreichend Mitleid mit diesem Schäferhund. Ne? Aber dieses Veterinäramt bekommt 100 Eingaben am Tag und hat 3 Mitarbeiter, gefühlt so. Und da haben wir einfach ein Problem. Wir haben ein Problem, was auch Zutrittsrechte zur Wohnung, natürlich ist es grundgesetzlich geschützt und da gibt es auch Möglichkeiten, sich Zutritt zu verschaffen. Aber da könnte viel mehr noch in den Vollzug reingehen und da könnte unser Rechtssystem vielleicht ein bisschen angezogen werden, einmal die Behörden auszustatten mit den Möglichkeiten, die Ermittler auszustatten mit den Möglichkeiten. Aber die reine Rechtsgrundlage, die ist schon gar nicht so schlimm, würde ich jetzt mal so ein bisschen platt sagen.
Jetzt sagten Sie gerade, die Rechtsgrundlage ist gar nicht mal so schlimm. Dazu eine Frage. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass in den letzten Jahren eben der internationale Handel mit Tieren und Tierprodukten exponentiell gestiegen ist. Und da geht es ja auch über grenzüberschreitende Transporte, jetzt von Rindern oder anderen Tieren. Und wie ist denn das? Welcher Staat ist denn dann dafür verantwortlich? Da, wo der LKW gerade steht, oder wie sind da die Regeln?
Sowohl als auch. Also wir haben eigentlich immer das Tatortprinzip, das ist jedenfalls eines der grundsätzlichen Prinzipien unseres Strafsystems. Aber wir haben auch ein dahinter gelagertes, ich sage es jetzt mal etwas flapsig, hat schönere EU-Verordnungsnamen, Weltstrafrecht. Also wir können einmal den Verantwortlichen in Rechenschaft ziehen, als auch vor Ort. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Tierschutz oder Tiertransporte haben, nach Afrika, wo vielleicht vor Ort das Strafrecht nicht so sehr greift, können wir, das ist Teil dieser neuen Regelungen auch, im Grunde den Versender, also uns hier, dafür haftbar machen. Also die ganze Transportkette ist eine Verantwortlichkeitskette, wo wir an jedem Teil zugreifen können. Natürlich müssen wir feststellen, dass in bestimmten Staaten das nicht so sehr verfolgt wird wie hier. Wir haben jedoch die Möglichkeit, die Verantwortlichkeit unseres Landwirtes oder unseres Spediteurs bis zum Ende nachzuvollziehen. Natürlich wird das dann versucht zu umgehen mit verschiedenen andere Länder, andere Speditionen. Und natürlich wird es schwieriger, einen Transport zu verfolgen, der über 10.000 Kilometer geht, als einen, der über 50 geht. Ja, aber auch da wieder die Zugriffsmöglichkeit, die rechtliche, ist eigentlich da. Wir müssen es nur organisieren. Und das ist ja vielleicht auch ein Gedanke, der aber auch in dem neuen Tierarzneimittelrecht, in dem neuen Tierseuchenrecht, in allen Bewegungen, die ja so ein bisschen auf diesen Grundgedanken One Health, alles hängt mit allem zusammen und wir müssen uns vernetzen und es muss auch zusammen reagiert werden, passt, dass immer mehr Behörden und eben das Weltbewusstsein sich da auch verschärft, auf die einzelne Tat zuzugreifen. Also da ist viel in der guten Richtung. Es ist nicht optimal, selbstverständlich nicht.
Herr Becker, Ihre Kollegin sprach gerade davon, dass es auch in Deutschland jetzt die eine oder andere Rechtsverschärfung, nenne ich es jetzt einfach mal, ausgesetzt wurde. Wenn wir jetzt über Deutschland hinaus Richtung EU gucken, ist es ja häufig auch so, dass viele, ob jetzt dieses Farm-to-Fork oder Pestizid-Reduction, Käfighaltungsregelung oder so, da wird ja natürlich auch viel zwischen einzelnen Interessengruppen und Lobbys gekämpft. Wie schätzen Sie das ein? Ist das eigentlich der Grundwille jetzt auch der neuen EU, des neuen EU-Parlaments eigentlich tatsächlich eher einer der Richtung Tierwohl geht, oder ist das auch so ein Thema, was jetzt im Rahmen der Wirtschaftlichkeits- und Effizienzdebatte so ein bisschen hinten runterfällt und Hauptsache die Betriebe machen genug Geld?
Also ich glaube nicht mal, dass das so unmittelbar nur eine Frage jetzt gerade von neuen Amtsträgern ist, sondern das sind auf der europäischen Ebene ja in der Regel sehr, sehr langfristig angelegte Projekte, solche Dinge zu machen. Also das sehen wir bei den meisten EU-Regelungen, die so kommen, dass die ja über Jahrzehnte vorbereitet und in Kraft gesetzt werden. Ich kenne das viel aus dem Digitalbereich auch, ja, wo man dann manchmal erst bei genauem Hingucken sieht, mit wie langem Vorlauf so etwas läuft. Also das ist häufig nicht so eine ganz kurzfristige Geschichte, die da entsteht. Klar ist aber auch, dass auch in einer Europäischen Union diese Legislative natürlich geprägt ist von den Interessen der Mitgliedstaaten. Und die sind halt sehr unterschiedlich. Und da braucht man dann jetzt auch gar nicht so weit weggucken, sondern Deutschland ist natürlich ein ganz starker Lobbyverband, wenn man so will, weil wir hier viel tierische Produkte ja auch erzeugen. Also die Landwirtschaft spielt in Deutschland eine große Rolle. Wir exportieren in erheblichem Umfang in die ganze Welt ja tierische Produkte, also insbesondere Fleisch ja auch. Und Milchprodukte, und sind also schon inländisch die Interessen sehr groß, das nicht unnötig einzuschränken. Ja, also im Bereich Tiertransporte sehen wir das ganz genauso. Sich da zu erheben und zu sagen, naja, das läuft jetzt sozusagen in anderen Ländern, was für eine Katastrophe, dass ich, weiß ich nicht, dann an der europäischen Grenze, meinetwegen zur Türkei, da guckt ja keiner mehr aufs Tierwohl. Da brauchen Sie bloß hierzulande die Zeitungen aufschlagen, ja, wie vor wenigen Tagen gerade wieder, was war es, A42, wo dann irgendein Schweinetransporter in der glühenden Hitze steht und man auch die Frage stellen könnte, warum fährt der überhaupt? Da brauche ich nicht aus Deutschland rausgucken oder über die EU hinaus gucken. Und das alles ist von daher geprägt von Interessengruppen, die aus den Einzelnationen der Europäischen Union kommen und machen, und deswegen auch alles sehr schwierig abzustimmen. Und man darf sicherlich auch nicht übersehen, dass das Gesamtthema einfach tatsächlich sehr komplex ist. Also viele Menschen machen sich, glaube ich, keinen Begriff davon, wie viel Rechtsetzung es rund um Tiere mittlerweile auch allein auf Ebene der Europäischen Union gibt. Und da reden wir jetzt ja nicht über überschaubare kleine Regeln, sondern wir reden über EU-Verordnungen. Und wer sich schon mal die Freude gemacht hat, so eine EU-Verordnung mal komplett zu lesen, also vielleicht die zum EU-Tierseuchenrecht oder so, der bekommt einen Eindruck davon, wie, also das ist, auch das wird übrigens gerne übersehen, das ist ja unmittelbar geltendes Recht, auch in Deutschland. Ja? Also EU-Verordnungen, die meisten Leute kennen da vielleicht nur so die ein oder andere, also Datenschutzgrundverordnung ist in unser aller Munde, weil sie so in unserem Alltag vorkommt, ist unmittelbar geltendes Recht in Deutschland, ja, geht auch grundgesetzlichen Themen vor. Vielen nicht klar, wird nicht wahrgenommen, auch die gesetzliche Regelung wird nicht wahrgenommen, und wenn Tierhalter dann mit sowas konfrontiert sind, gucken sie verwundert und schimpfen auf die EU. Von da käme nur Quatsch. Das ist aber die Realität, in der wir leben, dass Gesetze zunehmend in der EU gemacht werden, von langer Hand vorbereitet. Und ich habe schon den Eindruck, dass es da einen übergreifenden Plan gibt. Die Kollegin hat das gerade ja auch mal dargelegt. Einen in dem Sinn auch nachhaltigen Ansatz zu haben, der sagt, wir müssen über die einzelne Regelung hinausgucken. Ja, also wenn ich über den Schutz von Tieren rede, rede ich in der Verlängerung auch über den Schutz von Menschen, weil das irgendwann zu uns zurückkommt. Und weil ich zum Beispiel beim Einsatz von Medikamenten nicht einfach nur darauf gucken kann, was macht das mit den Tieren. Ja, so. Und durchaus nicht nur unter dem Ansatz, in vielen Fällen, aber nicht nur unter dem Ansatz, zu sagen, wir wollen die später vielleicht essen. Und deswegen möchten wir nicht, dass das drin ist, sondern einen wirklich gesamtheitlichen, einheitlichen Ansatz zu haben. Also ich meine schon, dass da viel passiert, und dass eigentlich, da würde ich der Daniela Müller völlig zustimmen, habe ich vorhin ja auch schon angesprochen, das Vollzugsdefizit ist das, was in der Praxis eigentlich in den meisten Fällen so die Wahrnehmung bestimmt. Ja, dass die Umsetzung in der Realität und die Kontrolle all dieser Dinge einfach komplex ist. Wenn Sie komplexe Regelungen aufstellen, dann ist es auch komplex, die Einhaltung zu kontrollieren. Das braucht Menschen, und das braucht Material, und das braucht Arbeitskapazität, das zu tun. Und da kann man viel eher den Finger reinhalten und sagen, ob da wirklich ausreichend Bemühen da ist, diese Kapazitäten auch zu schaffen, also auch politischer Wille da ist, diese Kapazitäten zu schaffen, oder ob da nicht in vielen Fällen gesagt wird, ja, das regeln wir natürlich hier alles und das wollen wir gerne so, aber leider zusätzliche Personalstellen können wir hier nicht schaffen, dafür haben wir nichts. Das ist sicherlich häufig so.
Frau Müller, ich nehme für mich mit, es gibt genug Regeln auf der EU-Ebene. Sie werden auch eher nicht weniger, sondern mehr. Das Problem ist dann häufig scheinbar nur die Durchsetzungsfähigkeit. Das ist ja auch das, was so ein bisschen in der Öffentlichkeit ankommt. Deshalb gab es jetzt auch eine Reihe Initiativen, sei es jetzt von der OECD, die Tierschutz sozusagen für multinationale Konzerne mit aufgenommen hat, oder auch Immobilienfonds, Banken, Versicherungen, die sozusagen eigene Tierschutzkriterien sozusagen ihr Investment und ihr Handeln mit aufnehmen. Das wäre ja sozusagen ergänzend zu den Hard Laws, über die wir gerade gesprochen haben, quasi so Soft Laws, die eingeführt werden. Vielleicht auch aus dem Gefühl heraus, dass es sozusagen ein gewisses Durchsetzungsdefizit gibt. Welche Rolle können solche Soft Laws spielen?
Ich glaube, eine relativ große. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir merken an diesen Soft Laws, dass Gesellschaft sich und das Thema in der Gesellschaft viel mehr angekommen ist, also die Gesellschaft sich zu der Thematik verändert. Das ist tatsächlich ja von diesem, der sich auch durch die Gesetze ziehenden, aber jetzt in diesen Soft Laws auch zum Ausdruck kommende Gedanke eben, wir hängen alle zusammen, One Health, eine Gesundheit, eine Welt, für die wir gemeinsame Verantwortung haben. Und selbst wenn es sich quasi erstmal nur um Soft Laws handelt, ist es ja immer so, dass Rechtsentwicklung im Grunde, wenn man es wieder so ein bisschen ethisch betrachten möchte, immer basiert auf einer Moral, auf einem gesellschaftlichen Vorstellungsvermögen davon, was ist richtig und was ist falsch. Und ich glaube, wir sehen an diesen Soft Laws, dass Gesellschaft sich verändert. Das merken wir ja auch alleine an so simplen Beispielen wie Ernährung bewusster wahrgenommen wird, wie viele Menschen sich dazu bekennen und entscheiden, Vegetarier oder Veganer zu sein. Also wir merken schon einen Umdenkungsprozess, der erst so als Gefühl da ist, der dann in so Soft Laws kommt und dem dann aber natürlich auch irgendwann in Hard Laws, wie Sie es ausdrücken, also so richtig formalen Gesetzen entsprochen wird. Also ist das richtig und gut und ich glaube, dass Druck oder Bewegung immer von der Gesellschaft ausgeht und dass das, was da gerade passiert, Ausdruck ist. Und selbst wenn man dann so ein bisschen kritisch an manchen Stellen hört, ach, das sind ja nur Bekenntnisse und bla, entschuldigen Sie, glaube ich, ist es wichtig und gut, weil es zeigt, wie denkt Gesellschaft und wo geht Gesellschaft gerade hin. Und da müssen wir deutlich feststellen, dass da ein sehr erhöhtes Bewusstsein ist. Das kann man auch, wenn Sie mir diesen Ausflug gerade noch erlauben, sehr schön festmachen an unserem eigenen Tierschutzgesetz. Wir haben ja als Leitsatz des Tierschutzgesetzes den Paragraphen 1, an dem alles quasi zu messen ist, der getragen ist vom Grundgesetz. Und da heißt es, niemand darf einem Tier Schmerzen, Leid oder Schäden zufügen ohne vernünftigen Grund. So. Und dieser vernünftige Grund, das ist quasi nichts anderes als so ein juristisches Einfallstor, in dem die Erhaltungsinteressen des Menschen, also das, was wollen wir gerade als Gesellschaft, mit den tierischen Rechten abgewogen wird. Und unser Tierschutzgesetz, das ist von 1972, in der gleichen Formulierung. Und all das, was wir so gerade immer diskutieren, sei es das Schächten, sei es das Kürzen von Ferkelschwänzen, von der Anbindehaltung, all das diskutieren wir an diesem einen Wort vernünftiger Grund. Will sagen, das, was wir jetzt diskutieren, hätten wir dem Grunde nach auch schon vor 20 Jahren diskutiert, tun wir aber nicht, weil es auch ein sehr politischer Grund ist, der immer zum Ausdruck bringt, wo steht Gesellschaft gerade, was will Gesellschaft? Und darum halte ich diese Soft Laws, entschuldigen Sie die sehr lange Antwort, für einen ganz wichtigen Weg und für ein gutes Indiz, wohin wird es gehen.
Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für das Gespräch und nehme mit, dass sozusagen diese eigentlich liegt es ja an diesen drei Wörtern, vernünftiger ohne vernünftigen Grund, nicht? Und dass dieser ohne vernünftigen Grund, diese Ausdifferenzierung, diese Interpretation dieses Begriffes über die Zeit sich verändert hat, vielleicht auch mit dem einen oder anderen zum Positiven. Und ja, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir es durchsetzen. Dafür braucht man Anwälte wie Sie beide und Frau Müller, Herr Becker, danke für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir danken auch.